das effektiv so, dass sie können nur weisen, dass durch den AGPV auch ein Benefit können an der Landwirtschaftsproduktion erreicht gehen. Natürlich ist das nicht so, dass du Fleisch verloren geht, aber wenn ihr das geschickt kombiniert, dann profitiert auch eine Landwirtschaft davon. Und so kann ich den Terra eben viel mehr effektiv nutzen.
Biodiversität, das ist zum Teil ein bisschen ein Reizthema, dem nur wo ihn hingeht. Und ich werde für Fledermais dann nur den Saal, den unruhig geht.
C'est ce que je disais, c'est une vraie réussite, on est vraiment très très content et on aimerait encore le dupliquer. Parce qu'on peut marier production d'énergie photovoltaïque, biodiversité et agriculture. Ça c'est vraiment très bien.
Wenn es richtig warm ist, da ging ich mir am liebsten andere schaffen lassen, während wir einfach die Sonne genießen. Und tatsächlich, so geht es den PV-Anlagen. Wir chillen und die generieren Strom. Und darum geht es dann auch heute. Agri-PV an Biodiversität. Und ich meine, du könnt die erste Definition gar nicht so schlecht, dafür ein sehr gefragt, was bedeutet eigentlich Agri-PV?
Na, beim Agri-PV geht es darum, dass ich eben probiert, landwirtschaftliche Aktivitäten zu verbinden mit Energieproduktion und dann eben mit Photovoltaikanlagen. Und das können da ganz unterschiedliche Ausführungen sein. Das kann sowohl bei der Tierhaltung sein, wie eben auch bei der Nahrungsproduktion, auch am Gemäßbau. Also das gibt weltweit sind im Moment Projekte, die laufen. Das ist relativ neu. Und gehen immer noch neue Erfahrungen gesammelt. Und wir fangen dann auch zu Lützburg an, eben echte Erfahrungen mit AGPV zu sammeln.
Die Person, die wir gerade hören nun, das ist der Patrick Jeitz. Projektentwickler bei der Enovos und verantwortlich für unter anderem die AGPV-Projekte, die gerade laufen. Hier haben wir auch gefragt, wie dann AGPV eigentlich ausgesät. Sind das einfach pure Solarplatten, die in den Kopf gehangen gehen, oder wird du einfach so ein Stalldach festgetackert? Kleiner Spoiler, anscheinend wieder noch.
Ja, also geht primär in Flasche selber, also am Grängland, nur nicht auf Gebäude. Das ist so, was schon mal lange gemacht wird. Mir geht es wirklich darum, ob der Gränger Wiss beispielsweise, dann Module aufzusetzen. Also wir haben verschiedene Konzepte auch, wo wir machen. Das ist eine andere mit Pulli beispielsweise, die dann auch Schutz fanden in den Modulen. Also ich weiß nicht, ob da ein bisschen auskommen, Pulli, die zum Beispiel gar nicht gern die Sonne, die sind echt derjenigen, die am Schild leben und die sich auch immer schutzsichern. Und weil auch hier durch die Photovoltaikmodulen haben sie eben den Schutz für den Prädatoren aus der Luft oder für den Rehen und wir der Sonne. Und so weiter. Und, weil das ist zum Beispiel eine interessante Anwendung.
Agri-PV, das ist für Projekte in Lützburg gespart. Ist das doch weltweit ein Thema? Könnte das von irgendwo, wie ist denn dort Entwicklung? Oder sind wir halt wirklich so, so ein Early Adopter?
Also, wir haben sicher nicht den AGPV erfunden. Menges Wissens nur kommt aus Japan. Und vor allem auch Japan, die haben wie Lützburg ein größeres Problem mit dem Terra. Fleisch ist halt unwiederherstellbares Gut sozusagen. Natürlich, das können wir nicht erweitern. Und dafür muss man eben probieren, das passt. Mit der Flasche zu machen, die zur Verfügung steht. Und das ist effektiv so, dass ich kann nur weisen, dass durch den Agri-PV auch ein Benefit können an der Landwirtschaftsproduktion erreicht gehen. Natürlich ist das nicht so, dass du Fleisch verloren geht, aber wenn ich das geschickt kombiniert, dann profitiert auch eine Landwirtschaft davon. Und so kann ich den Terra eben viel mehr effektiv nutzen, um doppelt zu sein. Am Endeffekt gibt das ist Gewinner dabei.
Wenn es just Gewinner gehen dabei, dann schenkt oder misst das ja dann auch viel schon adaptiert gehen. Oder als das nach so ein bisschen an der Kanne schon, gehen es doch schon viel Projekte oder gehen es echt auch Vorzeigeprojekte? Wie sind wir da im Moment abgestellt?
Wir haben heute zuletzt die Chance, dass sich die verschiedenen Ministerien, hauptsächlich dann das Energieministerium zusammen mit Landwirtschaft und Umweltministerium, die sich bei Nähe gesagt haben, an eine Karriere der Charge entwickelt haben, für echt Pilotprojekt in Heiz Lützburg zu realisieren. Und das war im Jahr 2022, wo den Cahier de Charge publiziert ging. Daraufhin konnten die Interesse an unserem Projekt das ausschaffen in einem halben Jahr und dann ein Dossier errichten für dann eine Subventionierung, also einen garantierten Einspeisetarif, den der urbanere Platz für Photovoltaik kennt, für den können uns freuen.
Gibt du einen finanziellen Reiz für Landwirtschaftsakteure? Also sind zum Beispiel AgriPV-Projekte subventioniert?
Ja, genau. Das, wie ich schon gesagt habe, also der Sinn von der Ausschreibung, den ist eben, dass ihr einen garantierten Einspeisetarif kriegt. Das bedeutet, dass eigentlich denjenigen, den Projekt initiiert und anregt, dass den dann auch den eine Garantie wird, dass er seine Anlage bezahlt kriegt. Sprich, dass der Moment der Strom, der produziert wird mit Anlagen, den angespeist wird, dass der noch renumeriert wird auf einem Niveau, wo er seine Anlage kann aufschreiben.
Aber wenn du eine Ausschreibung gehst, dann haben sich ja wahrscheinlich sämtliche Landwirtschaftsbetriebe aus dem ganzen Land gemeldet, für dabei zu sein. Da frage ich mich, wen dann du durch Schwert trifft, wen den Zuschuss kriegt, aber nicht. Vorbei. Vielleicht kann das dem RTL ja als TV-Show pitchen. Bauer sucht PV. Ja, wahrscheinlich ging das doch weniger dramatisch, oder Patrick?
Ich kann ja schon, ja, wir haben relativ viel Aufruhr gehabt. Und da gibt es aber natürlich Auswahlkriterien, die sind dann auch zum Teil schon viel gehen durch die Ausschreibung, durch die Karriere der Charge vom Ministerium. Wo zum Beispiel dann verschiedene Zonen ausgeschlossen gehen, an denen wir nicht die Projekte realisieren. Das sind Natura 2000, das sind ja, gewisse Zonen, die sie da festgeschrieben haben. Und nur denen haben wir wirklich mal die Flaschen gefiltert, geguckt, ob da etwas drauf bleibt, ob der Flasche oder nicht. Und dann ist natürlich wichtig, dass bei aus dem Netzausschluss, das heißt, wo ist der nächste Ausschlusspunkt und der Leitung von der Kreos. Und dann ist natürlich auch froh, ist da noch genug Kapazität an der Leitung. Wie kann das schon Munchanlage realisiert gesehen, auch Wandkraftanlagen, kann es da sein, dass nämlich genug Kapazität an der Leitung ist, für du noch weiter können anzuspeisen. Und das sind dann Punkte, die man mal für dich gucken, immer dann weiter gucken, passt dann euer Konzept, können wir da auf der Flasche etwas machen, technisch, was den Aufforderungen von der Landwirtschaft entspricht. Weil das soll immer nach Ziel sein. Also primär soll der Bauer seine Aktivität können weitermachen auf der Flasche, aber wir gucken, eine Technologie oder etwas zu fangen, was wir können am Niveau von einer Photovoltaik machen, was auch zu seiner Aktivität da passt.
Natürlich, dass ich richtig verstehe, dass nicht einfach nur ein Wiss, wo der Bauer weiß, okay, du weißt nicht wie drauf, die wird nicht benutzt. Da setzt man es drauf, mit soll schon ein Symbios sein zwischen seinem, sagen wir mal, Daily Business an eben der Energiegewinnung.
Ganz genau, ganz genau.
Wir haben früher darüber geschwärzt, dass du natürlich noch selbst abgebaut gehen. Du hast gerade auch von Kabeln zählen zum Beispiel geschwärzt. Aber wenn er weiß, wo normalerweise drauf geschafft wird, kann das ja auch switchen haben. Wie kriegt ihr dann hin, wann alles steht, die Biodiversität rum hin?
Ja, also Biodiversität spielt eine wichtige Rolle. Ich hatte ursprünglich gesagt, dass auch das Umweltministerium du in dem Cahier de Charge beteiligt war. Und wenn du an all Projekten eine Verbesserung von der Biodiversität nachweislich gefordert. Das heißt, wir haben auch mal ein spezielles Büro, den für so Aktivitäten agriert das. Sind wir auf Flash gegangen und eine Bestandsaufnahme gemacht von den Pflanzen, die heute da sind. Also wenn wir da von Biodiversität schwätzen, ist hauptsächlich pflanzlich. Und dann haben dann ihre Konzept zusammen ausgeschafft, mit dem Büro, mit dem Landwirt zusammen, für zu gucken, wie wir eine Verbesserung hinkriegen. Das kann verschiedene, ja, das können verschiedene Techniken sein, wo ihn Saatmischungen hält, mit Kreider, mit Blumen. Also, das ist wichtig, dass es doch Pflanzen sind, die einheimisch sind. Also, da geht doch ein Englisch, die aus Vier gehen, an dem Kreide schaffst. das nicht, dass du, egal was für einen Pflanz du als wertvoll auch betrücht geht, mehr geht da wirklich geguckt für einheimische Pflanzen im Zweck auf die Flasche zu kriegen. Und durch Photovoltaik also eben eine Chance, dass die Flaschen manner intensiv bewirtschaftet gehen. Also das ist wirklich das Moment extensiv Bewirtschaftung hingehen. Und ja, das ist natürlich etwas, wo Landwirt auch dann muss man machen. Ne?
Dann vielleicht ein persönliches Fazit. Warst du dann zufrieden mit dem, so wie du bislang gelaufen hast, mit den Resultaten, die erzielt wurden?
Also bislang sind ich ganz zufrieden, ja. Weil ich einfach gesehen, dass Landwirte auch viel Interesse haben und so Projekten und dass man doch wirklich können schaffen, ein dreifach Win-Situation zu schaffen. Notamment für den Landwirt selber, für das Grand Public, dass man erneuerbare Energien können produzieren, an eben am Bereich von dem Umweltschutz, dass man eine Verbesserung von der Biodiversität auch hinkriegen. Und es ging schon ganz viel interessant Berichte erarbeiten darüber, dass es auf denen Flaschen, wo Photovoltaik realisiert, ging das. Und da ging es da ja eng etlichen, auch in Deutschland drüber zu gehen oder zu gucken. Da sind viele der Freiflächenanlage schon realisiert gehen. Und da konnten deutlich Verbesserungen von der Biodiversität festgestellt gehen.
Und ich ging so, und dann machen wir auch direkt den Schwenk bei unserer nächsten AVT, nämlich den Erik Golinelli. Und den aus am Projektlead von diesen Agri-PV-Projekten und hat uns die ein oder andere Success-Story mitgebracht, nämlich unter anderem aus Jonglünster und Beutweiler.
Also, on a deux projets magnifiques ici, à Jonglünster et à Beutweiler. Ce sont des projets qu'on a commencé en coopération avec RTL. Et c'était les premières installations au sol qu'on a développées et construites au Luxembourg. Et donc, on voulait qu'elles soient exemplaires. Et donc, ce qui est exceptionnel dans ces installations, c'est qu'on a, sur des prairies qui étaient notamment protégées au niveau environnemental, et sur Jonglünster, on a une prairie maigre de fauche, avec la présence de Salvia pratensis, c'est de la sauge sauvage. Mmh. Et donc, on a conçu les installations de telle sorte qu'elles soient suffisamment hautes pour qu'elles laissent la végétation pousser sur le dessous. Et en plus, on a aménagé de telle sorte qu'on puisse avoir des moutons pour faire de l'éco-pâturage. Mmh. Ça veut dire que sur une même surface, à Jonglünster, à Beutweiler, on est capable de faire de l'énergie, à partir de l'énergie photovoltaïque. On est capable d'avoir de l'agriculture, puisqu'en fait, on a une activité agricole avec les moutons. Et en plus, on fait de la biodiversité. Donc ça, c'est vraiment ce qui est exceptionnel sur ces deux sites.
Comment est-ce qu'on peut trouver des solutions, par exemple, avec les animaux? Donc, qu'est-ce qu'on doit considérer si on est en train de préparer un projet comme cela?
Alors, pour mettre en place les moutons, on a eu plusieurs choses à mettre en place. La première, c'est mettre une clôture autour. Donc, on a mis une clôture vraiment adaptée pour les moutons, avec un maillage spécifique. On a mis des poteaux en bois. Cette clôture, il n'y a pas de béton. On a essayé de rester le plus naturel possible. Et donc, ça leur permet de délimiter, en fait, de délimiter leur territoire. Ensuite, ce qui était important, c'était de garder une hauteur minimum des panneaux. Donc là, on est à minimum 80 cm. Et donc, ça permet aux moutons de passer largement sous les panneaux, sachant que quand je dis 80 cm, c'est vraiment la partie la plus basse. C'est-à-dire qu'après, les panneaux étant inclinés à 20 degrés, la partie la plus haute est à 5 mètres. Mmh. Donc, il faut imaginer, hein, on a une largeur de 5 mètres de large. On part de 80 cm, on arrive à 5 mètres de haut, à peu près. Donc, en dessous des panneaux, les moutons ont largement la place. Et on le voit sur les deux sites, tous leurs couloirs de déplacement, ils sont sous les panneaux. Parce qu'ils sont à l'ombre, ils sont bien. Donc, voilà, donc on a dû concevoir des panneaux suffisamment hauts. Et puis le dernier point, c'est que en dessous des panneaux, on a ce qu'on appelle les onduleurs, qui permettent de transformer l'énergie, comme je le disais tout à l'heure, du courant continu au courant alternatif. Et ces onduleurs, on a différents câbles et ils sont à hauteur d'homme. Et donc là, on a dû protéger le tour de ces onduleurs avec un grillage spécifique pour éviter qu'ils aillent mordre les câbles ou qu'eux-mêmes puissent se blesser.
Ok. Donc les moutons étaient, encore, étaient déjà sur ce site? Ou est-ce qu'on a les, un transfert des moutons sur ce site pour avoir ce projet?
En fait, ces moutons n'étaient pas là.
Okay.
Au départ, c'était une simple prairie qui était utilisée par un agriculteur pour récupérer l'herbe. Donc, il y avait une fauche, c'était deux fois ou trois fois par an, avec l'usage d'engrais. Pas de manière importante, mais il y avait quand même de l'usage d'engrais. Donc, comme on a mis nos panneaux photovoltaïques et qu'on voulait favoriser et continuer à développer cette prairie maigre de fauche, donc déjà, on ne met plus d'engrais. Et donc, on a voulu éviter en fait l'action mécanique en venant avec des tracteurs ou du matériel comme ça. Et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre, on a proposé de mettre des moutons à cet endroit-là. Mmh. Au début, comme c'était la première fois qu'on mettait ça en place, on ne savait pas trop comment faire. Et on a contacté l'ANF, donc l'Administration de la Nature et des Forêts, qui nous a bien, bien aidés sur ce sujet-là. Donc, ils nous ont conseillé. Et on a mis en place un mode de gestion de telle sorte que les moutons peuvent cohabiter en même temps que la flore puisse se développer. Mmh. Et donc, par exemple, à Jungleinster, les moutons arrivent en début d'année et il y a une pause ensuite qui est faite du 15 mai au 15 juillet, où les moutons repartent pour laisser la flore se développer, pour permettre la pollinisation permettre la croissance de ces différentes plantes. De l'autre côté, à Beitweiler, on a vraiment une grande surface. Donc là, au lieu d'avoir une phase de pause, on a divisé la surface en quatre. Les moutons utilisent une des quatre surfaces. Mmh. Et on fait tourner au fur et à mesure de l'année. Donc là, le berger s'occupe de ça. Et donc, voilà, ça permet d'avoir la coactivité entre les deux. Donc, non, ils n'étaient pas là avant, les moutons, mais maintenant, ils sont là, ils sont bien, ils sont à l'abri du soleil, sous les panneaux. et ils ont plus de place. Ils ont beaucoup de place.
Von deren, ob immer durch PV-Anlagen statt im Feld leben müssen, dann kann ich mir vorstellen, ob die das überhaupt so cool fanden. Leider kommt mir kein von der Schuf selber für unser Mikro, dafür sind ich mit der Frau bei den Erik gegangen. Hast du wohl von den Dären bei diesem Projekt das ganze Jahr über garantiert?
Oui, exactement. Bon, alors en hiver, ils rentrent quand même chez eux. Hein, ils rentrent en zone abritée. Mais un exemple flagrant, puisqu'on a deux bergers, donc il y en a un à Jungleinster et un à Beitweiler. Et l'un des deux bergers m'a dit, mais en plein été, l'herbe est verte sous les panneaux. Mmh. Et c'est un peu du caviar pour les moutons, parce qu'avoir de l'herbe verte en plein été, c'est vraiment très bien. Et en plus, par les fortes chaleurs, on le voit, ils sont tout le temps à l'ombre sous les panneaux. Donc, ils ne sont pas exposés au soleil. Ils sont bien s'ils veulent aller en dessous. Enfin, entre les panneaux, ils peuvent y aller. Et oui, effectivement, on voit que les moutons sont bien.
Donc, le projet, c'est un succès.
Ah, mais c'est ce que je disais. C'est une vraie réussite. On est vraiment très, très contents. Et on aimerait encore le dupliquer. Parce qu'on peut marier production d'énergie photovoltaïque, biodiversité et agriculture. Ça, c'est vraiment très bien.
Donc, en fait, un projet comme celui-là est possible partout au Luxembourg ou est-ce qu'il y a des critères, en fait, pour le réaliser?
Je dirais qu'à partir du moment où on a une zone avec une prairie, si on met un mode de gestion adapté et qu'à la construction et au dimensionnement de la centrale photovoltaïque, on prévoit les choses correctement, alors oui, on peut aller sur beaucoup d'endroits.
Ok. Mais tu as aussi des autres projets, par exemple avec votre partenaire ArcelorMittal, une centrale flottante. Qu'est-ce que c'est une centrale flottante?
Alors là aussi, c'est un projet, c'est un projet, on a vraiment eu la chance de pouvoir le développer en partenariat avec Arcelor. Bah, il est exceptionnel au Luxembourg, c'est le seul qu'on a. Mmh. Et aujourd'hui, en termes de bassins utilisables, on n'en a pas beaucoup. Donc, c'est le seul qu'on a pu prendre. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'une centrale flottante? C'est la possibilité de produire de l'énergie électrique à partir du soleil, mais sur l'eau. Okay. Alors, Ça se passe comment ? On a des panneaux photovoltaïques qui sont installés sur des flotteurs et ils sont reliés entre eux. Donc, typiquement, sur le bassin d'Arcelor, on a 25 000 mètres carrés de surface flottante, et ce qui correspond à une puissance comparable si on faisait une installation au sol, un peu moindre, mais quand même comparable. Et ensuite, on évacue l'électricité qui est produite vers le réseau public. Et donc, voilà, on a une centrale flottante sur un bassin qui n'est plus utilisé, puisqu'en fait, c'est un ancien bassin de refroidissement des autres process d'ArcelorMittal qu'ils n'utilisent plus depuis plusieurs années et donc qui est là, qui ne sert pas. Donc, on avait une surface qui était disponible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, au niveau du photovoltaïque, on a vraiment beaucoup de technologies qui sont disponibles. Et le flottant, c'est une des technologies ce qui nous permet de produire sur l'eau. Et donc, on a moins d'ombrage, on a vraiment... En plus, on a un effet qui est très intéressant, c'est que le fait d'être sur l'eau, la température extérieure est un petit peu plus faible en été. Et les panneaux solaires n'aiment pas la chaleur. Ils sont moins... Le rendement est plus faible. Donc, donc c'est vrai que grâce à ça, on améliore en fait la production au niveau des panneaux photovoltaïques.
Parlons de la biodiversité dans la photovoltaïque flottante. Moi, je peux l'imaginer très simplement avec les projets, par exemple, à Junglinster et à Bad Valeur. Les fleurs poussent, voilà, il y a de la biodiversité. Oui. Comment est-ce que ça se fonctionne dans l'eau, dans une industrie?
Alors, là aussi, on est vraiment très content du résultat suite à 2 ans de suivi biodiversité. Ce qui se passe, c'est que ce bassin-là, bon, il n'était pas utilisé. Il a quand même un passé industriel assez important. Il y a encore quelques anciennes installations ArcelorMittal qui sont présentes autour du bassin. Mais les oiseaux, avant qu'on mette notre centrale photovoltaïque, utilisaient le bassin comme aire de repos. Alors, ils n'utilisaient pas le bassin comme zone de chasse pour aller chercher des poissons. C'était vraiment, ils viennent là, ils se reposent et ils repartent. Il y a vraiment juste une berge où il y a vraiment beaucoup de roseaux, puisque là, cette berge n'a pas été aménagée, où là, on trouve un petit peu de poissons, d'insectes. Et là, effectivement, on avait quelques oiseaux qui venaient se nourrir de temps en temps. Mais globalement, l'usage du bassin, c'est une aire de repos. Donc, ça pouvait être en migration, les oiseaux s'arrêtent, ils repartent après, ou alors certains oiseaux qui restent là pour se reposer. Mais ils vont manger ailleurs. Et donc la question, c'est est-ce que ces oiseaux vont toujours rester là ou est-ce qu'ils vont partir suite à la mise en place de la centrale flottante? Et en fait, après 2 ans, on voit que chaque année, on augmente le nombre d'oiseaux présents et on augmente le nombre d'espèces. Et ça, c'est fabuleux parce que en fait, on a créé une île. On a créé une île. Ils viennent se poser dessus. Ils viennent faire les nids sur cette île-là. Ils ont accès à l'eau facilement. Et donc voilà. Donc on a plus d'oiseaux qui viennent. Alors, on n'a pas doublé le nombre d'oiseaux, mais on voit une tendance à avoir plus d'espèces et plus d'oiseaux. Et les espèces qui étaient là régulièrement, bah, elles sont toujours là. Donc c'est une belle réussite aussi.
Münelo viel von Biodiversität hören und auch von neuen Arten von deren, die sich bei den vielgestalteten Projekten angesiedelt haben. Aber wie kontrolliert das eigentlich? Ich habe ein bisschen gefragt, dass du in Stagia mein Klemmbrett musst stehen, aber auf, das ist nicht so. Dafür gibt es richtig Experten. Wie zum Beispiel der Pierre Kalmes. Und den stellt sich schon hier.
Mein Name ist Pierre Kalmes, ich bin responsable hier im Büro E4ERSA. Wir sind ein Büro d'études, in einem Bereich vom Environnement naturel schafft und da eben Studien möchte und Planungen realisiert an ganz diversen Feldern. Ne? Das geht nun von den Impactstudien über die Planungen am geringen Bereich, das sind dann auch Monitoringen, so wie wir sie hautwerten feststellen, wo ihr eben guckt, was für eine Diversität den von Arten, von Tieren, von Pflanzen auf einem bestimmten Sit kann.
Und was ist da eigentlich so wichtig für Biodiversität?
Dat is een komplex vraag. En biodiversiteit als je even de A en O van het ganzen. Biodiversiteit, dat is zum Teil bisschen ein Reizthema, dem nur wohin hingeht. Und ich weiß nicht, von Fledermais, dann hört in der Saal den Unruhig geht, da gibt dann Tendenz bisschen zu so, und wir spielen da den, gehen da dann und aus, der Welt gehen der Mensch, und so weiter und so viel. Und mit Biodiversität, also ein Synonym für das Ganze. Wir sind ein Teil, der Mensch ist ein Teil von der Biodiversität. Wir brauchen Biodiversität, das sind auch Felder, das sind Wiesen, die uns Beischen ernähren, das sind Büsche, an denen wir uns Holz produzieren, das sind auch Büsche, wo wir uns Erholung sicher gehen. Und ich profitiere von Männern. Das ist ein riesiges Netz von Interdependenzen. Engert nutzt die einer, engert profitiert von der einer. Das hängt alles zusammen. Biodiversität ist etwas Gigantisches. Das ist einfach schuld, von dem du aufhängst, die zu reduzieren. Ne? Und Biodiversität als Wert aus sich. All Erd hat Recht gewissermaßen viel zu existieren. Und kann ich nicht aus pour convenance personnel so, dass da brauchen wir nicht mehr. Das schon den Respekt auch für den Ganzen, den möchte, dass ich noch soll Biodiversität respektieren an allem, was ich möchte. An allem, was auch der Mensch sich fühlt, ja.
War das dann eher wie ob das Projekt um Sid von ArcelorMittal?
Oh, das Projekt ist, ein ganz flottes und interessantes Projekt. Für dich mal, weil ich noch einen Platz kennt, wo ich am Anfang sich für dich muss ummelden, weil du bei einem anderen Industrie so sieht aus, oder bei einem funktionierenden Industrie sieht aus, wobei der Teil ein bisschen an der Wand liegt, wo am Anfang nicht viele Menschen hingehen, aber wo, obwohl es ein industrielles sieht aus, die Natur sich gewissermaßen selber überlos aus. Interessant ist es, weil ich über Jahre kann hingehen, als ich angucken und dokumentieren, wie das sich entwickelt an der Präsenz von der neuen Photovoltaikanlage.
Was waren denn da Challenges oder anderes gefragt, Herausforderungen, mit denen R-Firma bei diesem Projekt konfrontiert waren?
Ja, wie gesagt, der nächste Schwerpunkt, das wären die Fullen, eben spezifische Wasserfullen. Die Frage, die Gestalt, Gauf, die man von Versichern zu beenden, als die Heiten, was geschieht, wenn auf einem Wasser, auf einer größeren Wasserfläche, die Photovoltaik-Installation hinkommt, wie geht die volle Welt sozusagen damit um. Wir haben an den drei Jahren, wo wir am Gang sind, die Inventäre zu machen, haben wir insgesamt 10 vollen Erden, also Wasserfullen, die als Brutfull dafür kommen. Und dann haben wir noch 8 vollen Erden, die just an der Migrationszeit, also am Frühjahr und am Herbst, ob das Seed kommen sind. Das ist schon eine schöne Diversität. Da haben wir auch natürlich Blässhänger, Staginten, Tafelinten. Wir haben eine ganze Reihe Zwergstaucher gehabt, Wasserhängchen. An nach ganz anderen Orten Eisfuhlers mal gesehen. Das möchte schon ein interessantes Sit, aber wie gesagt, tut in den Long Term. Das heißt, geht in regelmäßig auf dieselben Platz und guckt, wie die volle Welt sich dann entwickelt. Neben der Fullen haben wir dann, und das ist durchaus auch reizvoll für uns, so eine Beobachtung, die wir am Anfang gar nicht erwartet hatten, wie wir angefangen haben. So stellen wir zum Beispiel fest, dass Tringelnatter hier vier kennt. Wir haben eine Wasserschildkröte pur mal beobachtet gehabt, dass das natürlich ein Tier, das ausgesetzt ist, was nicht einheimisch ist. Wir haben Wildschwein ums Hit gehabt, wir haben den Fuß, wir haben Reh, wir haben Wildschwein hatte ich schon, ja. Reh an den Fuß, ja. Voilà, das sind so Nervenbeobachtungen, die durchaus auch für uns ganz reizvoll sind.
Das war es von Gräng auf den Ohren, der Podcast vom Lützburger Journal an Zusammenarbeit mit Innovos. Ein dicke Merci und Dexperre von Haut. An erste Bausen, eine schöne Sommer. Genießt den, an denkt rund, dieser Podcast lauscht den auch ganz gut auf der Plage, beim Pool oder auf der Hängematte heben. Dafür abonniert den, da verpasst ihr nichts. Bis dann, ciao.